Herzlich willkommen zur Livestream-Bibelstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg. Mein Name ist Andreas Heidrich und ich bin der Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft. In dieser Bibelstunde wollen wir uns jeweils Bibeltexte ansehen und überlegen, was da drin steckt, auch für unseren Alltag, für unseren Glaubensalltag. Und heute wollen wir uns mit Lukas 6, die Verse 27 bis 38 beschäftigen. Und vor allem den Vers 36 nochmal genauer ansehen. Bevor wir anfangen, bitte ich euch, die Bibel aufzuschlagen, damit ihr mitlesen könnt. Und dann würde ich gerne noch beten zu Beginn. Jesus, hab Dank für deine Anwesenheit und hab Dank für dein Reden durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du das tust und dass wir verstehen, was du von uns ganz persönlich möchtest, was du mit uns vorhast, wo du uns darauf hinweisen möchtest, wo du uns ansprechen möchtest. Bitte segne uns die Zeit, Herr. Amen. Damit wir den Text, den ich gleich vorlese, richtig einschätzen können, mal noch ein paar Worte zum Kontext. Die Verse 27 bis 38 im Kapitel 6 bei Lukas befinden sich in der sogenannten Feldrede. Das ist das Pendant zur Bergpredigt in Matthäus. Und das bedeutet, Jesus ist nach seinen ersten Wundertaten schon von ganz vielen Menschen umringt und er setzt sich hin und lehrt die Leute, die ihm nachfolgen. Sie sind ganz begeistert von ihm und er redet mit ihnen. Der Eindruck, unter dem die versammelte Menge steht, sind eben diese Wunder. Ja, sie erleben, und das ist auch die Grundlage für die Bergpredigt oder die Grundlage für diese Feldrede. Diese Menschen sind total begeistert von dem, was sie erleben. Dass Jesus gesund macht, dass Jesus Menschen befreit von irgendwelchen Zwängen, von Dämonen und so weiter. Er macht Blinde wieder sehend und so weiter. Jesus gibt Sündern eine neue Chance. Das heißt, er redet sogar mit Zöllnern. Er isst sogar mit Zöllnern, hat Gemeinschaft mit ihnen. Also mit Menschen, die sich von Gott überhaupt nichts mehr erwarten. Die davon ausgehen, dass sie bei Gott nichts mehr zu melden haben. Zu denen geht Jesus und verkündet ihnen die frohe Botschaft und bringt sie mit Gott in Verbindung. Und das hat die Menschen, das dürfen wir uns auch so vorstellen, euphorisiert. Das hat die haben, was ist das für eine neue Herangehensweise? Wie redet der über Gott? Und Jesus legt in seinem, wenn er redet, die Gebote so aus, dass sie Sinn ergeben. Also zum Beispiel das Schabbatgebot legt er so aus, dass es kein Gängelgebot ist, kein Gängelgesetz, was mich nur irgendwie an der Leine hält, sondern er sagt, der Schabbat ist für den Menschen da und nicht umgedreht. Also die Menschen sind fasziniert von Jesus. Sie laufen ihm nach. Er ist umringt von vielen und von vielen, die auch merken, dass immer dann, wenn er redet, dass der in Vollmacht redet, dass der wirklich was zu sagen hat, dass das in so einer angenehmen Ernsthaftigkeit rüberkommt, aber in so einer gleichzeitig großen Hoffnung. Immer wenn der was sagt, dann wirkt das lebendig. In der Feldrede erklärt Jesus dann den Menschen, woher das kommt. Und er erklärt ihnen auch, was das Besondere an Gottes Wegen ist. Und dazu gehören zum einen die Seligpreisungen, die kennen wahrscheinlich viele von uns, selig sind, die da arm sind, geistlich arm sind und so weiter. Wo man schon erkennen kann, dass bei Gott andere Maßstäbe gelten als in einer gewöhnlichen Managerschule, weil hier die Armen besonders hervorgehoben werden oder die Hungernden, weil die besonders beschrieben werden und bedacht werden und weil die sich vor allen Dingen glücklich preisen können. Also ganz entgegengesetzt zu dem, was wir auf unserer Welt erleben, wo die Reichen und die Schönen sich freuen dürfen, stehen vorn, denen geht's gut und die Armen müssen sehen, wo sie bleiben. Bei Gott dreht sich das Ganze und Jesus sagt, ihr dürft euch glücklich preisen, wenn ihr arm seid, wenn ihr leidet, wenn ihr Hunger habt und so weiter. Und dazu gehören eben, wie gesagt, die Seligpreisungen und dann aber auch die Weherufe. Bei Lukas gibt es die sogenannten Weherufe, die gibt es in der Bergpredigt bei Matthäus nicht. Und dann haben wir da auch noch die Verhaltensweisen an die Jünger, die Nachfolger von Jesus, beziehungsweise diejenigen, die eben mit Gott in Verbindung stehen wollen. Die, die so begeistert sind von Jesus, sollen auch wissen, was ist denn die Grundstimmung, was ist das, was Gott möchte, was ihm wichtig ist. Und da gehören dann auch die Weherufe dazu. Also, dass Jesus sagt, wehe ihr Reichen, wehe ihr, die ihr jetzt satt seid, die, die sich so sicher fühlen, denen es gut geht, die sollen aufpassen, weil auf der einen Seite haben die die Gefahr, dass sie keine offenen Ohren mehr haben. Und das geht natürlich auch an uns, die wir satt sind und die wir alles haben, was wir im Normalfall brauchen, die wir reich sind, aus damaliger Sicht sowieso, aber auch heute. Und denen sagt uns, sagt Jesus, passt auf, dass ihr noch offene Ohren habt, dass ihr noch hören könnt, was Gott zu sagen hat, was ich euch zu sagen habe. Aber es richtet sich auch an uns, dass wir nicht die Armen und dass wir nicht die Hungernden aus dem Blick verlieren, die Leidenden aus dem Blick verlieren, weil uns geht's ja gut, was kümmert mich das Leid des anderen? Das ist nicht Gottes Art. Das ist nicht, wie Gott tickt und was ihm wichtig ist. Er lässt uns also an der Stelle auch nicht aus der Verantwortung raus. Und dann kommen wir zu dem Teil, den ich gesagt habe, den wir heute lesen und auch mal angucken wollen, die Verse 27 bis 38. Ich lese die aus der Basisbibelübersetzung, kleiner Werbeblock am Rande. Die Basisbibel gibt es seit heute, dem 21. Januar, als Vollbibel. Das heißt, es gibt jetzt das Alte Testament und das Neue Testament zusammen. Bisher gab es immer nur das Neue Testament. Und da lesen wir in den Versen 27 bis 38 Folgendes. Aber euch, die ihr zu mir gehört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen, schlägt dich einer auf die Backe, halte ihm auch die andere Backe hin und nimmt dir einer den Mantel weg, überlasse ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurückerwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Und auch hier lädt Jesus seine Jünger ein, er lädt uns ein, seine Nachfolger, auf eine ganz neue Art zu denken. Jesus sagt damit tatsächlich, wenn ihr zu diesem Gott gehören wollt, dann ist das seine Art. Dann ist das sein Maßstab. Und er lädt uns ein zu einem, ich sag mal, zu einer Aufgabe oder zu einem Abenteuer, zu einer Herausforderung. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn wir das lesen, das ist herausfordernd. Wer kann denn seinen Feind lieben? Wer kann denn etwas weggeben, wenn er genau weiß, von dem brauche ich es nicht zurückzuerwarten? Wer gibt denn einem Dieb auch noch was dazu. Aber genau dazu fordert uns Jesus heraus und er lädt uns, da komme ich dann gleich nochmal darauf zurück, er lädt uns ein in einen natürlichen Kreislauf. Sage ich gleich nochmal, was ich damit meine. Der Segen, der die Menschen so an Jesus fasziniert, der von Gott selbst kommt, der Segen, dass Gott überhaupt hinsieht zu uns, dass er Heilung schenkt und Befreiung, dazu lädt er uns ein. Diesen Segen sollen wir als die Kinder Gottes leben. Und die Vorstellung von Jesus, die überfordert uns erstmal. Und viele von uns kennen diese Texte und haben wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben damit zu tun und lesen es immer wieder und haben vielleicht so ein leicht schlechtes Gewissen und denken sich, ah, und das habe ich hier und da nicht gemacht. Aber die überfordern zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite drücken sie auch zwei Dinge aus. Denn erstens, für uns ist das schwer, so zu handeln, wie wir es da lesen. Aber auch Gott gibt uns genau das, was dort gesagt ist, tut Gott. Er gibt uns, obwohl wir ihm nicht unbedingt zurückgeben. Wir holen uns von Gott und Gott gibt uns noch dazu, er gibt uns noch Segen dazu. Und er weiß genau, an manchen Stellen hat er nichts zu erwarten, er hat noch nicht mal Dank zu erwarten. Da kommt nichts zurück, da wird nichts gegeben. Wir missachten Gott an vielen Stellen und ja, Gott hält es aus. Gott geht trotzdem auf uns zu. Er geht trotzdem mit uns um. Er sieht uns trotzdem. Und er ist, wie wir dann noch lesen, barmherzig. Er lässt sich trotzdem, trotz seiner Größe und trotz dieser Ungerechtigkeit, die wir erzeugen auch immer wieder, lässt er sich auf unsere Augenhöhe ein und kommt mit uns in Kontakt. Und das Zweite, was das ausdrückt, ist das, was uns davon abhält, so zu handeln. Also einem Dieb noch was dazuzugeben, jemandem Gutes zu tun, der mir eigentlich Böses tut. Was uns davon abhält, so zu handeln, sind oft Ängste und Befürchtungen. Die Angst, dass ich über den Tisch gezogen werde. Die Befürchtung, dass ich nicht genug habe, dass ich ausgenommen werde, ausgenutzt werde, zu kurz komme und so weiter. Aber genau die brauchen wir als Kinder Gottes eigentlich nicht zu haben. Und das soll das auch ausdrücken. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn wir wirklich vertrauen, dass Gott uns versorgt, dann können wir auch so überspitzt handeln. Dann können wir auch so handeln, wie das niemand erwarten würde hier auf dieser Welt. Und in Vers 36 sagt Jesus dann die Jahreslosung für dieses Jahr: Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Das erste Wort, seid barmherzig, also seid, im Griechischen das ginomai oder gineste, muss man richtigerweise oder sollte man vielleicht viel eher mit werdet übersetzen. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das findet man in den gängigsten Übersetzungen nicht. Das findet man nur in der guten Nachricht tatsächlich übersetzt als werdet barmherzig, aber so barmherzig sein, wie der Vater es ist, das ist eine Lebensaufgabe. Das wissen wir, glaube ich, alle. Jetzt fragt man sich ja, warum das Ganze? Wir haben es schon angedeutet, weil Gott es zuerst war, weil Gott zuerst auf uns zugegangen ist. Aber auch wegen etwas anderem. Ich habe diesen Kreislauf angesprochen. Denn Jesus sagt, wenn ihr nicht verurteilt, dann wird Gott euch nicht verurteilen. Wenn wir gegen andere nicht ins Gericht ziehen, dann wird Gott gegen uns nicht ins Gericht ziehen. Dann muss er über uns kein Gericht halten. Und wenn wir vergeben, vergibt uns Gott. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, klingt fast ein bisschen nach Werksgerechtigkeit. Also ich muss mir mein Heil erarbeiten. Aber das ist auch eine Warnung, die Jesus in Matthäus ausspricht, dass er ihnen das Vaterunser als wichtiges Gebet gibt. Und hängt hintendran die Ermahnung und sagt, vergebt den Leuten. Wenn ihr den anderen vergebt, dann vergibt euch auch euer himmlischer Vater. Wenn ihr den anderen aber nicht vergebt, vergibt euch euer himmlischer Vater auch nicht. Also ich finde, das ist eine ziemlich harte Warnung, die wir ernst nehmen sollten. Und dann kommt die Motivation schlechthin. Die Motivation, die dem Ganzen zugrunde liegt. Denn wenn wir geben, Wenn wir uns auf diesen Lebensstil einlassen und sagen, hey, ich bin versorgt, ich werde versorgt, ich gebe, ich tue Gutes, auch wenn er mir Schlechtes tut. Ich will als Kind Gottes großzügig leben, großzügig geben, dann beschenkt uns Gott, aber nicht kleinlich, sondern ein volles Maß. Und zwar kommt dieses Bild aus dem, von den damaligen Märkten. Da wurde eben ein Getreidemaß, das wurde gerüttelt, da wurde gedrückt, nochmal gerüttelt und der Platz, der dann wieder entstanden ist, wurde noch mit Körnern vollgemacht, damit man wirklich das Letzte rausholt. Und so ein gedrücktes, geschütteltes, überfließendes Maß wird Gott uns zuweisen. Das heißt, wenn wir uns großzügig erweisen, wenn wir anderen gegenüber großzügig sind, dann wird Gott uns immer wieder versorgen. Dann wird Gott uns immer wieder großzügig versorgen. Und das, ja, das spricht diese Ängste an, die wir haben. Das spricht diese Ängste an, oh, ich könnte zu kurz kommen. Wenn ich jetzt was verleihe und bekomme das nicht zurück, dann habe ich es ja nicht mehr. Ja, aber Gott versorgt. Gott gibt wieder neu. Das heißt, wenn wir uns diese Stelle angucken, klingt sie erstmal überfordernd, aber wir merken eigentlich, dass wir von Gottes Gnade umgeben sind, von Gottes Barmherzigkeit. Denn er ist der Erste, der auf uns zugeht. Er ist der Erste, der uns gibt, ohne etwas zurückzubekommen. Er ist der Erste, der, obwohl er es nicht nötig hätte, auf unsere Augenhöhe kommt. Und wenn wir uns dann auf seinen Lebensstil einlassen, also Lebensstil in Anführungsstrichen, wenn wir uns dann auf ihn einlassen, dann beschenkt er uns noch dafür. Dann versorgt er uns und sorgt dafür, dass wir eben nicht zu kurz kommen. Sorgt dafür, dass wir nicht vielleicht nach menschlichen Maßstäben mal über den Tisch gezogen werden, aber dass wir nicht bei ihm über den Tisch gezogen werden, sondern voll ausgestattet werden. Wir dürfen barmherzig sein, aber wir müssen das nicht aus dem Kalten machen, sondern weil Gott barmherzig ist, weil er gegeben und weil er geliehen hat. Ich möchte zum Abschluss gerne noch mit euch beten. Jesus, das ist nicht so einfach zu begreifen und da wollen wir ganz ehrlich sein, das ist auch eine Herausforderung bei uns und das wird auch noch eine Herausforderung sein. Aber wir wollen uns immer wieder von dir diese Dinge anhören und wir wollen darüber nachdenken, wir wollen das ernst nehmen. Du hast uns zuallererst versorgt und du wirst uns weiterhin versorgen. Du wirst uns nicht kleinlich mit Pfennigbeträgen abspeisen, sondern du wirst reichlich geben. Du wirst geben, was wir brauchen. Du wirst ein volles Maß geben. Hab Dank dafür. Und hilf uns, dass wir das einstudieren können, dass wir das üben im Alltag, wenn wir anderen begegnen. Hilf uns, dass wir gnädig sein können, barmherzig sein können, dass wir geben all das, was zu deinem Lebensstil, Jesus, dazugehört. Hilf uns, dass wir erkannt werden als Kinder Gottes, dass die Menschen an uns erkennen, dass wir zu dir gehören. Bitte segne du uns, Herr. Amen. Ja, das war's für heute. Ich lade Sie ein, nächste Woche wieder dabei zu sein, 19.30 Uhr am Donnerstag. Und wer Lust hat, der kann auch am Mittwoch beim Bibelgespräch dabei sein. Das geht allerdings nicht für diejenigen, die nur hören, sondern das geht tatsächlich nur, wenn man selber dabei ist, weil das in einer Videokonferenz stattfindet. Und wir werden ganz einfach über das Thema reden, Erdbestattung oder Urnenbestattung. Die Frage, passt es zu Christen, sich ganz beerdigen zu lassen oder ist es in Ordnung, sich verbrennen zu lassen? Ich lade Sie ein zu diesem Gespräch, wird ein lockeres Gespräch, wir hatten gestern auch schon eins. Und bis dahin, und wer da mitmachen möchte, den bitte ich, dass er sich bei mir anmeldet und kurz Bescheid sagt, damit ich das mit einplanen kann. Ansonsten wünsche ich euch Gottes Segen und bleibt Gott befohlen. Tschüss.